Ja, grüßen euch da draußen, die Helden des Abwassers, zu einer neuen Folge vom Abwassertalk. Daniel, wir gehen knallhart auf die 50 Folgen jetzt zu, ne?
Das ist richtig, ja. Und weißt du, was mir auffällt? Ich muss den bringen. Wir haben es immer noch nicht gelernt, dass beide ein Mikrofon immer dabei haben.
Ja, das ist manchmal so.
Aber wir versprechen, ne, Klaus, ab der 50. Folge, ne? Da werden wir einen qualitativen Sprung haben, oder? Von der Tontechnik?
Deine Stimme ist immer wunderschön. Echt schön.
Genau.
Ob mit oder ohne geiles Mikrofon. Alles super.
Richtig. Ja, also auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ne? Freut mich. Ja, wir haben jetzt, das ist jetzt die, jetzt muss ich lügen, ne? Das ist die 46., 47. Folge. 46. Folge, super. Ja, und wir haben heute auch einen interessanten Gast. Aber bevor wir zum Gast kommen, Klaus, ne, lass uns doch nochmal einen kleinen Wocheneinblick von dir hier lassen.
Ja, ich habe gelernt, das ist mal eine Frage, fachliche Frage an alle. Solarthermische Trocknung. Ich habe mir die solarthermische Trocknung auf einer Kläranlage angeguckt, relativ groß, an einem großen, nicht mehr mit Abwasser befahrenen Fluss. Ja, in Bottrop auf der Kläranlage. Da habe ich einen schockierenden Fakt gelernt. Was glaubst du, wie viel Prozent der Trocknung, die haben so Glashäuser gebaut, ne? Glashäuser für die Schlammtrocknung. Dann wird der Schlamm in so Gewächshäuser gebracht und dann soll die Sonne den trocknen. Was glaubst du, wie viel Prozent der Trocknung wird durch solare Energie erreicht bei der Solartrocknung?
Also wie viel Prozentpunkte oder wie viel?
Wie viel Prozent der Trocknung, die da gemacht werden, wird durch die Sonne geschafft?
Also durch die Sonne oder durch die Umwandlung in elektrische Energie und dann?
Von 30%, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, von 30% auf 10% runter Wassergehalt. Was glaubst du, wie viel Prozent davon, von der Energie davon, kommt durch die Sonne?
Ein Drittel? Oder ein Viertel?
Echt, ey? Du bist echt gut. Wir haben gesagt 20%. Und ich habe dann gesagt, wieso macht ihr denn so viele für 20% so riesen Gewächshäuser? Habe ich nicht verstanden. Also wir haben gesagt, nur 20% durch die Sonne, der Rest kommt durch Abwärme von der Klärschlammverbrennung nachher zurück. Dann ging das durch so riesen Biofilter, war mega interessant, aber es war auch dreckig und staubig und das ist so der dreckigste Bereich, den ich bisher je gesehen habe. Also krass. Also
ich habe ja die Fotos von dir gesehen.
Das zu sehen, wie sowas funktioniert.
Ich habe ja die Fotos von dir gesehen, das sah so ein bisschen aus wie in so einem Kuhstall, ne? Also war
das
mein
Eindruck.
Kann man
fast vergleichen. Es sind auch elektrische Schweine dabei übrigens.
Ich weiß,
das heißt,
ich kenne sowas.
Von diesen Dingern fährt so ein elektrisches Schwein rum. Das hat dann irgendeinen Namen. Eins heißt auch Uli. Uli Petzl war ja auch schon bei uns zu Gast. Eins heißt auf jeden Fall auch Uli. Und ich glaube, insgesamt sind die 42 Schweine. Also kann man sich schon vorstellen, wie groß das ist. 42 Schweine, das heißt 42 Hallen fast. Manche haben zwei Schweine, aber riesig. Riesig, riesige Anlage. War sehr interessant, muss man sagen.
Ich habe sogar eine Anlage auch mal gesehen bei mir im Gebiet. Das war dann aber eine Halle mit einem Schwein. Und war mal ganz interessant, sowas zu sehen. Ne?
Ja, und ansonsten war ich bei der DWA Arbeitsgruppe Fachausschuss KA14, Emissionen aus Kläranlagen, aus Abwasseranlagen, Geruchsgruppe sozusagen. Haben wir unseren Werbung übrigens. Ihr müsst die alle kaufen, das Merkblatt 154-2. Weil wir müssen die beste Fahrausschuss werden, mit den meisten Arbeitsblättern verkauft. Deswegen müsst ihr die alle kaufen.
Kriegt ihr dann irgendwie eine Belohnung, einen Orden oder so? Kriegt man da irgendwas?
Ja, weiß ich nicht, ja. Wir sind dann der geilste Fachausschuss halt einfach. Es macht wirklich Spaß, da mitzuarbeiten. Das war natürlich wieder anstrengend gestern, aber auch spaßig, hat Spaß gemacht. Und kommt auch mal rum, sieht mal Leute, trifft, sieht was Neues, lernt was Neues, immer schön. So wie heute ja auch, Daniel, oder? Wie ist es bei dir?
Absolut, absolut. Ich überlege gerade, wie war meine vergangene Woche? Ich weiß gar nicht mehr, was ich. Ey, ohne Witz, ne? Das da kann ich nicht erzählen. Ich muss es aber erzählen, ohne Witz. Ich hatte neulich einen Besuch bei einem Verband und das war einer der schockierendsten Momente, die ich bisher wirklich hatte, ne? Ich muss das einfach mal ganz kurz loswerden, vielleicht ist es auch zu krass. Da saß ein technischer Leiter vor mir und ein Leiter Abwasser und die wollten halt für ihre Büroarbeit, ne, einen zweiten Monitor haben.
Ja.
Haben sie den beantragt beim Chef, haben sie aber nicht bekommen. weil er nur Geld kostet und keine Effektivität bringt. Ist zu teuer. Das fand ich echt krass. Hast du sowas schon mal erlebt?
Dass ich keinen zweiten Monitor gekriegt habe?
Ja.
Ich kaufe mir den dann einfach. Ich brachte doch meinen Pferdchen echt hin. Komm,
ja, man muss aber eine klassische Bedarfsanfrage machen dort. Und auch einen Schraubenzieher.
Das ist gut in der freien Wirtschaft, da kannst du es einfach kaufen.
Beim Schraubenzieher, ich möchte das echt mal gerne hören, ich habe das erste Mal so gehört, ne? Oder beim Schraubenzieher, da wollte irgendein Betriebspersonal einen neuen Schraubenzieher haben und dann sollte erstmal der Bestand aufgenommen werden von den vorhandenen Schraubenziehern. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir haben einen super Gast und jetzt haben wir den Wochenrückblick mal hinter uns.
Geht's überhaupt diese Woche, Daniel? Erzähl doch mal.
Ja, um Vergaberecht. Nein, Quatsch. Und zwar, heute geht's um industrielles Abwasser. Und dazu haben wir natürlich auch einen speziellen Gast. Das ist der Damian. Der wird sich gleich selber vorstellen. Und ich glaube, der Damian, der ist ja auch sehr bewandert in anderen Themen. Und wir haben heute noch eine schöne Frage in der Rubrik Abwasser einfach geklärt. Und zwar, was ist, jetzt Zungenbrecher, Achtung, was ist Ökotoxikologie? Herzlich willkommen, Damian. Wo kommst du her? Was machst du? Und wie geht's dir?
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich heute bei euch im Podcast sein darf. Ja, hast mich ja schon ganz nett eingeleitet. Ich bin der Damian, ich komme aus Rheine, bin 30 Jahre alt, habe an der FH Münster studiert, Umwelttechnik und technisches Management in der Umwelttechnik und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsteam von Professor Wetter und Dr. Brügging bei mir an der Uni. Und ich beschäftige mich, wie du schon richtig eingeleitet hast, seit längerem mit Industrieabwasserreinigung.
Wie bist du dazu gekommen eigentlich?
Du musst jetzt erstmal die Frage beantworten. Du hast so gerade die Frage gestellt. Was ist
aber jetzt bleiben die ganzen Zuhörer dran, ne, bis die Frage beantwortet würde. Deswegen kann man das noch
beantworten. Also wir beantworten die Frage nachher.
Nein, was ist denn Ökotoxikologie? Erzähl mal.
Ja, Ökotoxikologie hatten wir im Vorgespräch ein bisschen drüber gequatscht, ne? Ist so eine kleine Nebenleidenschaft von mir. Da geht es eigentlich darum, bei der Ökotoxikologie, die untersucht eigentlich, wie sind so die Auswirkungen von unterschiedlichen Stoffen auf unsere belebte Umwelt. Und unter belebter Umwelt versteht man Tiere, Pflanzen, aber auch Mikroorganismen in Gewässern zum Beispiel. Und finde ich ein super spannendes Thema. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel, was ich echt super interessant fand, dass Antidepressiva, die von uns Menschen ausgeschieden werden und in so einen Fluss oder einen kleinen Bach reinkommen, die Risikobereitschaft von Flusskrebsen aus ihren Verstecken herauszukommen, erhöht. Und so ein Thema gehört zum Beispiel auch zur Ökotoxikologie. Oder wie sich Schadstoffe bei kleinen Lebewesen akkumulieren und die werden dann von größeren gefressen. Und ganz am Ende, zum Beispiel, wenn man Hormone im Abwasser hat, hat man dann eine Population, die sich wiederum von kleineren Organismen ernährt. Und das führt dann zu Unfruchtbarkeit zum Beispiel.
Wir hatten ja auch schon bei uns im Abwassertalk das Thema Rattenbekämpfung, ne, Klaus? Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Das war gleich Folge 3 oder was, wo wir da auf die Rodentizide eingehen, die durch den Kläranlagenkreislauf gehen und dann ins Gewässer eingeleitet werden, diese PBT-Stoffe. Oder was wir auch haben ja schon in den letzten Folgen diskutiert, vierte Reinigungsstufe, ne? Wie geht's da weiter? Also ich glaube, das Thema wird vielleicht noch in den nächsten Jahren noch mehr aufpoppen, als wir es aktuell auf dem Schirm haben. Aber darum geht es ja heute nicht. Ne? Heute geht es ja um das Thema, ist das eigentlich alles Synonyme, industrielle Abwasserreinigung, Behandlung, Industrieabwasser, Indirekteinleiter? Ordne doch mal die Begriffe erstmal.
Also prinzipiell haben wir ja, jetzt hast du so viele Begriffe genannt, da muss ich erstmal nachdenken, womit ich anfange.
Das ist gut, ne?
Ja, genau. Also ich bin jetzt da kein Fachmann, der irgendwie alle möglichen Begriffe kennt, aber Industrieabwasserreinigung, Behandlung von industriellem Abwasser, ich glaube, das sind alles Synonyme, die man parallel verwenden kann. Und Indirekteinleiter haben wir ja auch noch die Direkteinleiter. Das sind, glaube ich, so die ersten beiden Begriffe, die wir erstmal klären sollten, ne?
Ja.
Also es gibt auch Industrie, die Direkteinleiter ist. Aber die allermeisten Industriefirmen sind ja eher Indirekteinleiter, ne? Das heißt, direkt heißt ja quasi dann, leitet direkt in den Vorfluter ein, mein Abwasser. Und indirekt heißt, ich leite mein Wasser dann in irgendein anderes Kanalnetz, meistens die öffentliche Kanalisation ein und dann über die öffentliche Kläranlage indirekt über die öffentliche Kläranlage ins Abwasser. Da hatten wir ja auch schon mal so eine kleine Folge zu gemacht. Ja, die meisten sind doch aber jetzt indirekt ein Leiter dann auch. Ne? Könnte dann auch synonym bei den meisten so sein, aber bei den größten dann auch wieder nicht, oder?
Ja, ich glaube, ich würde das gar nicht so als Synonym verwenden, weil letztendlich ist es ja der gesetzliche Hintergrund, der das Ganze regelt. Und ob ich jetzt indirekt oder direkt ein Leiter bin, ist ja erstmal ganz unabhängig davon, ob ich eine Industrie bin oder eine Kommune. Also Kommunen sind ja in der Regel immer direkt ein Leiter, weil sie ja sozusagen das Abwasser bekommen und dann immer in den Fluss gehen. Also dass eine Kommune in eine andere Kommune einleitet, der Fall ist mir zumindest nicht bekannt. Und dann ist es ja erstmal eine gesetzliche Trennung, ne, dass man einmal sagt, okay, wir haben die Indirekteinleiter, das sind in der Regel Industriebetriebe, die leiten ihr Abwasser dann zur Kommune, weil sie also selber...
Wenn eine Kommune zur anderen Kommune, Entschuldigung, muss ich mal einhaken, das geht sehr oft. Ne, zum Beispiel die Stadt Böblingen leitet ihr Abwasser nach Sindelfingen rüber, das ist als Beispiel.
Auch nach der Behandlung?
Nein, nicht nach der Behandlung, natürlich nicht, nein, klar.
Genau,
das nicht. Achso, ja, okay, das ist darum, ganz anders, was du meinst.
Ganz genau.
Aber darum, ja, das gibt es auch. Die Stadt Ludwigshafen zum Beispiel gibt ihr Abwasser rüber zur BASF, ne? Und BASF behandelt das Abwasser von der Stadt Ludwigshafen und leitet dann ein.
Ja, das wäre dann zum Beispiel der klassische Fall. Darum hatte ich ja gesagt, ne, dass wir indirekt Einleiter und direkt Einleiter gar nicht so unbedingt direkt einer Kommune oder einer Industrie zuschreiben sollten, sondern es sind einfach genau diese Begrifflichkeiten. Indirekt heißt, ich behandle mein Abwasser irgendwie, zum Beispiel vor, oder ich behandle es gar nicht, weil es gar nicht so stark belastet ist und schicke es dann indirekt in eine Kläranlage, meistens kommunal, die es dann weiter behandelt. Und als Direkteinleiter gehe ich halt danach immer in den Vorfluter. Und Klaus, dein Beispiel, völlig richtig. In dem Fall wäre jetzt die Kommune Indirekteinleiter, weil sie indirekt ihr Abwasser nach BASF leitet. Und BASF das Abwasser sozusagen final leitet, final klärt und dann in den Fluss einleitet. Und der entscheidende Unterschied ist eigentlich in der gesetzlichen Grundlage.
Wie ist die gesetzliche Grundlage? Nimm uns doch mal mit.
Ja, genau, da nehme ich euch gerne mit. Also wir haben ja die Abwasserverordnung, die bedient ja die unterschiedlichen anderen Gesetze, also Wasserhaushaltsgesetz und so weiter, ist klar. Aber die Abwasserverordnung, die ist auch so für meine Arbeit, die ich mache, eigentlich das Wichtigste. Und die Abwasserverordnung, die betrifft jetzt vor allen Dingen alle Direkteinleiter. Das heißt, jeder, der Direkteinleiter ist, der wird seine Mindestanforderungen, die an die Reinigung gestellt wird, die wird er in der Abwasserverordnung finden. Und zum Beispiel unser häusliches Abwasser, das ist im Anhang 1 geklärt von der Abwasserverordnung. Und wir haben in der Abwasserverordnung, ich meine, es müssten 52 Anhänge insgesamt sein. Und jeder Anhang beschreibt eine unterschiedliche Industrie. Zum Beispiel Anhang 22 ist die chemische Industrie. Dann hat man einen Anhang aber auch für Brauereien. Man hat einen Anhang für Molkereierzeugnisse, für Schlachtereien. Das heißt, die unterschiedlichen Industrien sind unterschiedlichen Anhängen in der Abwasserverordnung zugeordnet, wenn ich Direkteinleiter bin, also direkt mein geklärtes Abwasser in den Fluss leite. Und die Indirekteinleiter, die sind ja wiederum von der Kommune abhängig. Und da haben wir ja auch ein cooles Merkblatt beim DWA, das DWA M115 Teil 2 für die ganzen Kommunen, die so eine Empfehlung haben wollen. Da ist so ein bisschen beschrieben, ja, welche Konzentration von unterschiedlichen Abwasserparametern können wir eigentlich in unserer Kommune verkraften? Genauer ist es dann in der Ortsentwässerungssatzung festgelegt. Jede Kommune hat eine Ortsentwässerungssatzung und da schreiben sie sozusagen ihren Indirekteinleitern vor, wie viel sie einleiten dürfen. Also wie viel im Sinne von Durchfluss, Konzentration und so weiter.
Dazu muss man ja einschränkend sagen, dass dieses 115-2 nur für die Einleiter gilt, wo das Abwasser nicht mehr als 10% des Zulaufes der Kläranlage oder Abwasserbehandlungsanlage ausmacht. Das ist so die Einschränkung. Also wenn man ganz große Betriebe hat, dann gilt das auch nicht mehr so richtig, weil das dann wieder speziell ist. Ja, und Ansonsten ist das fast in allen kommunalen Satzungen fast übernommen, ne? Also also es ist fast eins zu eins in allen Satzungen drin. Ich kenne gar nicht so viele Unterschiede. Es gibt kleinere Sachen, die manchmal angepasst wurden, aber diese Mustersatzung, die da vorhanden ist, ist in fast jeder Kommune gleich, ne? Kann man sich ja mal informieren auf der Webseite des Entwässerungsbetreibers muss das immer dann angegeben sein, die Entwässerungssatzung der Kommune sozusagen, ne? Oder des Verbandes oder wie auch immer.
Ganz genau, eigentlich ein sehr guter Einwand von dir, Klaus. Das ist natürlich auch immer von der Kommune abhängig. Das heißt, man muss auch immer einen Antrag stellen bei der Kommune, also eine Einleitungsgenehmigung von der Kommune haben, wenn ich da indirekt Einleiter werden möchte. Trotzdem sehen wir ganz häufig, dass solche, sage ich mal, Zusammenhänge auch historisch wachsen. Das hat irgendwann mal klein angefangen und die Population an Menschen in der Stadt hat sich nicht wesentlich vergrößert, aber die Industrie ist immer größer geworden. Somit ist dann die kommunale Kläranlage auch immer mitgewachsen. Also ich glaube, man muss es oder man sollte es auf jeden Fall immer individuell betrachten. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Ausnahmen, aber auch ganz viele normale Fälle.
Wie ist das, ne? Wenn ich kenne
Industrie?
auch die Abwasserverordnung. Jetzt sind da verschiedene Anhänge drin, ne? Und das, was da drin steht, ist ja auch immer sehr komplex ausgedrückt, gerade für kleinere Betreiber. Woran können die sich denn orientieren, welche gesetzlichen Vorgaben es gibt bei der Indirekteinleitung von industriellen Unternehmen, die Abwasser einleiten? Also da steht ja sowas drin wie Galvanik.
Genau, also eigentlich hatten wir das ja gerade erklärt, aber können wir an deinem Beispiel einfach nochmal anwenden. So, ich bin jetzt ein Galvanikbetrieb und ich möchte sehr gerne mein Abwasser indirekt einleiten. Dann habe ich natürlich erstmal die Ortsentwässerungssatzung. Die finde ich meistens bei der Kommune in der entsprechenden Abteilung. Da kann man auch anrufen oder eine Mail hinschreiben, dann schicken die einem das zu. Wenn es in der Kommune sowas noch nicht gibt, dann könnte sich die Kommune halt am DWA M115-2 orientieren. Das ist aber auch immer von den Abhängigkeiten vor Ort zu prüfen. Also es gibt auch manche Kommunen, die sagen, wir haben in letzter Zeit Bevölkerungsabwanderung gehabt, somit haben wir in unserer Kläranlage mehr Kapazitäten. Und dann können die sagen, okay, für die nächsten 20, 25 Jahre sehen wir kein Problem, wenn du was einleitest. Die Galvanik ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel gewesen. Die haben nochmal ein sehr spezielles Abwasser aufgrund der unterschiedlichen Metalle, die da drin sind. Die müssen besonders gut vorklären. Aber im Prinzip wäre das genau der Weg, den ich gehen müsste.
Als Indirektanleiter.
Genau, als Indirekteinleiter. Und
Wenn
wenn
ich
ich
jetzt.
Direkteinleiter werden wollen würde, dann führt kein Weg um die Abwasserverordnung und den jeweiligen Anhang vorbei. Also der Anhang unterscheidet da auch nicht, wenn man da genauer reinguckt, zumindest bei den meisten nicht, soweit ich das weiß, wie groß ich bin. Also ob ich jetzt ganz klein bin oder ganz groß bin, das spielt eigentlich keine Rolle.
Als Betrieb jetzt, wie viel Wasser ich einleite.
Genau,
Wie gesagt, es
richtig.
sei denn, man hat halt eine gewisse Größe, die dann wirklich systemrelevant für die Kläranlage ist. Ich hatte das zum Beispiel bei einer größeren Brauerei mal. Die hat halt nur 5 Tage die Woche produziert. Die kommunale Kläranlage musste aber 7 Tage die Woche laufen. Und die Brauerei hat ungefähr 50%, 60% vom Abwasser der ganzen Kommune ausgemacht. Und wenn die natürlich dann am Wochenende, Samstag, Sonntag kein Abwasser liefert, dann ist natürlich die Abwasserbehandlung eine ganz andere. Und deswegen hat man sich dann so geeinigt, dass man so eine Art Misch- und Ausgleichsbehälter am Ende der Kläranlage gebaut hat und das Wasser dann vergleichmäßig über 7 Tage dann eingeleitet hat. Hat natürlich dann wieder ein paar andere Probleme gebracht mit den Aufenthaltszeiten dieses Abwassers und so weiter. Und auch Geruchsprobleme und so weiter. Aber das hat man dann akzeptiert, damit die kommunale Abwasserreinigung überhaupt funktioniert hat.
Aber
Also das, ne?
genau das, was du sagst, das finde ich das Spannende an der Industrieabwasserreinigung. Es ist nämlich diese individuellen Probleme, die dabei teilweise auftreten. Und dafür Lösungen zu finden, das macht mir unglaublich Spaß. So, du hast es ja gerade schon angesprochen, Brauereien. Selbst wenn man zu unterschiedlichen Brauereien fährt, ist sind die Anforderungen oder sprich die Abwasserzusammensetzung kann auch total unterschiedlich sein. Und auch diese individuelle Situation innerhalb der Stadt oder je nachdem, ne, ob man direkt, indirekt ein Leiter ist, das finde ich halt so super spannend an der industriellen Abwasserreinigung. Da ist man nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gefordert.
Es ist halt, im Kommunalen kann man sagen, kommunales Abwasser ist jetzt mal in Hamburg und München jetzt mal gleich. Ne? Also man hat jetzt nicht zwischen den einzelnen Menschen, sage ich mal, einen großen Unterschied. Ne? Sei denn, naja, ich weiß nicht, die Ernährungsgewohnheiten Weißwurst und Bier in München im Vergleich zu, naja, es gibt auch Leute, die Bier in Hamburg trinken, aber dann halt anderes Bier. Und dann trinkt man halt Bratwurst, isst man halt eine Bratwurst. Aber ich meine, die grundsätzlichen Ausscheidungen der Menschen sind gleich. Ne? Das kann man ja so sagen. Und deswegen ist auch die kommunale Abwasserbehandlung immer relativ gleich. Und das, was du jetzt sagst, ist eigentlich quasi beim Industrieabwasser ist halt jede Firma speziell, weil jedes Produkt, was hergestellt wird, vielleicht anders ist. Okay, bei Brauereien ist das noch ziemlich vergleichbar. Aber wenn ich dann sage, ich bin ein Hersteller von, was könnte denn sehr speziell sein? Zum Beispiel kenne ich einen Betrieb, der Direkteinleiter ist und Gurken und Sauerkraut herstellt. Davon gibt es in Deutschland, glaube ich, 3 oder 4 Betriebe, die aber dann auch relativ groß sind, weil das sehr teure Industrieanlagen sind, die dort benötigt werden. Und dann gibt es natürlich Probleme, weil gerade wenn das auch so Kampagnen sind, ne, Wein wird nur einen Teil im Jahr gemacht, Sauerkraut dann, weiß ich nicht, nur 2 Monate lang, Gurken in einer anderen Jahreszeit, und dann muss ich natürlich die Anlage, die Abwasserbehandlungsanlage darauf einstellen. Ne? Das meinst du wahrscheinlich mit der Vielseitigkeit dann so zum Beispiel.
Ganz genau. Und selbst das Beispiel, was du gerade gebracht hast mit der Brauerei, das ist auch schon ein Riesenunterschied, ob ich jetzt zum Beispiel nur Pilz herstelle oder ob ich auch sehr viele Mischgetränke herstelle, ob ich alkoholfreies Bier anbiete. Weil da kommen nochmal Faktoren dazu, und das macht auch wiederum die Industrieabwasserreinigung so spannend. Ich habe ganz viele unterschiedliche Verfahren, die sich kombinieren lassen oder an unterschiedlichen Stellen einrichten lassen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich entalkoholisiere, dann brauche ich irgendwo eine Umkehrosmose, die den Alkohol daraus zieht. Und dann habe ich am Ende den Alkohol. Und dann ist schon die Frage eigentlich auch, wohin damit? Und das ist eigentlich der wesentliche Unterschied, gerade in der Industrie, was die Industrie so spannend macht. Ich habe mal irgendwann gesagt, die Kommunen, die verdienen mit ihrem Abwassergeld, und die Industrie, der kostet das Abwassergeld. Ja, die Kommune, die wird ja im Endeffekt durch uns Bürger, wir zahlen ja für unser Trinkwasser, was wir beziehen, automatisch schon eine Abwasserabgabe. Und damit werden ja die Kommunen finanziert. Und die Industrie, die hat erstmal diesen Punkt, sie muss das Abwasser reinigen, kriegt aber kein Geld dafür. Das heißt, wir kriegen noch einen anderen spannenden oder aus meiner Sicht einen super spannenden Faktor in der Industrie dazu, nämlich die Wirtschaftlichkeit. Und das ist gerade so ein richtig schöner Interessenskonflikt. Ne? Auf der einen Seite möchte man als Industrie produzieren, man möchte Geld verdienen mit dem, was man macht. Aber auf der anderen Seite muss man Abwasserreinigung betreiben. Etwas, wo ich nicht dran verdiene und wo ich auch noch investieren muss.
Kostet nur Geld.
Und diesen Spagat zu schaffen und diese Optimierungsmöglichkeiten zu schaffen, das finde ich persönlich das super Spannende an der Industrieabwasserreinigung.
Jetzt systematisieren wir das doch mal, Industrieabwasserreinigung. Also im kommunalen Bereich haben wir ein Rechengebäude, haben wir eine Vorklärung, kommt das Wasser irgendwie an. Dann gibt es eine Denitrifikation, eine Nitrifikation, dann wird das Wasser ein paar Mal im Kreis gefahren, eine Nachklärung, dann geht es in den Fluss. Und der Schlamm, der dabei entsteht, der wird über die Schlammschiene gefault und verbrannt, irgendwie getrocknet. Wir haben ja schon Solartrocknung gehört gerade und so weiter. Das ist ja das, was wir schon gelernt haben. Wer hier zugehört hat ein paar Mal, der kennt das schon aus verschiedenen Folgen. Was ist denn jetzt bei der Industrieabwasserbehandlung so grundlegend anders? Ne? Erstmal habe ich meistens kein Kanalnetz, sage ich mal, ne, wo Feuchttücher
oder nur ein sehr kurzes.
Wenn dann schön kurz ist, und ich habe schon einen großen Einfluss, was im Abwasser drin ist schon mal. Ne? Also das, was ich behandle, ist halt schon sehr definiert normalerweise, oder?
Genau, also ich kann dir eigentlich gar nicht so eine pauschale Antwort darauf geben. Ich sag mal, grundsätzlich findet man sehr wahrscheinlich mechanische Verfahren, also so ein Rechen oder ein Vorklärbecken, Das findet man durchaus häufig in der Industrie. Was man auch häufiger findet, sind biologische Verfahren, dass man noch die biologische Reinigung mit drin hat. Dann gibt es aber auch Industrien, die einfach nur, sage ich mal, ein Rechen betreiben und danach dann indirekt einleiten.
Wofür würde man ein Rechen zum Beispiel brauchen?
Wenn ich jetzt eine Industrie bin, die in ihr Abwasser besonders viele Feststoffe reingibt und dass die nicht indirekt eingeleitet werden sollen, rausgeholt werden. Oder zum Beispiel eine Flotationsanlage. Ne, wenn ich jetzt so eine Schlachterei bin, dann habe ich ja besonders viele Fette, die beim Schlachten ins Abwasser reingehen oder auch andere Bestandteile. Und diese Fette möchte ich ja nicht oder möchte die Kommune in dem Fall nicht in ihrem Kanal haben. Und dann hat man in der Regel, sag ich mal jetzt bei so einem Geflügelschlachtbetrieb, habe ich schon zwei gesehen, die haben dann einfach so eine Flotationsanlage vorneweg, damit holen die das Fett raus und dann geht der Rest ganz normal in die indirekt dann zur kommunalen Kläranlage.
Das ist ja auch manchmal schön, ne? Wo du das gerade sagst, Schlachthof. Ich war am Dienstag war ich bei einer großen deutschen Stadt in Süddeutschland. Die haben so einen schönen Schlachthof. Und von dem Schlachthof läuft das einmal durch die ganze Stadt bis zur Kläranlage. Da sind ungefähr, da ist so ein Radweg entlang eines großen deutschen Flusses, auch den nenne ich jetzt mal nicht. Und da gibt es immer wieder Beschwerden. Und da bin ich dann mit, da haben wir dann schon mal ein bisschen was gemacht, irgendwie so Optimierung. Und dann sind wir jetzt gerade, es gibt ja nicht schon wieder Beschwerden, dann fahren wir da raus, auf einmal machen wir das Auto vom Auto die Tür auf. Und dann auf einmal kommt uns so eine Wolke entgegen, so. Und dann sagt, oh, stinkt ja doch, die haben die ja doch recht, die Fahrradfahrer, die sich hier immer beschweren. Und dann sind wir den ganzen Kanal abgegangen. Und immer wenn da so ein Schacht kam, auf dem Weg dahin, alle 50 Meter, kam wieder eine Wolke entgegen. Ne? Oh ja, Mensch, das stinkt ja doch ganz schön. Dann, wo führt denn dieser Kanal hin? Ja, zum Schlachthof. Aber da können wir nichts machen, der ist zur Hälfte Eigentum der Stadt. Das ist ja auch immer so ein Thema, dass die Kommunen an ihre Industrieeinleiter vielleicht nicht so ran wollen, um die zu ärgern, ne? Weil das sind ja die zahlen ja auch viel Geld und so und haben Arbeitsplätze und so weiter. Ist ja auch ein sehr politisches Thema, ne?
Ja, und die verdienen natürlich auch ganz gut, ne? Also die Kommunen, die erheben ja auch eine Abwasserabgabe gegenüber dem Industriebetrieb. Und
was kann das sein zum Beispiel? Also die zahlen jetzt nicht normal Abwasser basierend auf ihrer Menge. Also wir normalen Bürger zahlen ja Abwasser basierend auf der Trinkwasserverbrauch, zahlen wir dann Abwassergebühr.
Genau.
Wie ist das bei einem Industriebetrieb zum Beispiel? Wie kann das sein?
Da kann das genauso sein. Das heißt, die bezahlen für einen Kubikmeter einen Betrag X. Und meine Erfahrung ist, dass dieser Betrag X, der kann ganz schön schwanken. Also ich kann ja einfach mal so eine Range nennen, jetzt so die Betriebe, die ich kennengelernt habe. Da kann man so zwischen 50 Cent bis hin aber auch zu 1,50 Euro, 2 Euro pro Kubikmeter Abwasser bezahlen.
Und wird das verhandelt? Kann ich das verhandeln, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, bin jetzt BMW in München und sage, ich möchte aber nicht 50 Cent zahlen, sondern 2 Euro. Oder ist das für alle gleich?
Das ist meiner Erfahrung nach nicht für alle gleich. Also das unterscheidet sich immer an den individuellen Sachen vor Ort. Also beispielsweise gibt es manchmal eine Kommune, die vielleicht nicht völlig ausgelastet ist. Die wurde irgendwann mal überdimensioniert, sagen wir mal für 100.000 Einwohnerwerte. Dann ist die Bevölkerung weggewandert, was ja durchaus passieren kann. Und dann hat sie dadurch freie Kapazitäten bekommen. Und das kommt dann manchmal so ein bisschen darauf an, sage ich immer. Also wenn die Kommune jetzt natürlich einen Vorteil dadurch bekommt, dass sie das Abwasser kriegt und dadurch die Abwasserreinigung vergleichmäßig werden kann. Ne? Du hast ja gerade das Beispiel mit Brauereien und diesem Misch- und Ausgleichbecken genannt. Dann kann der Betrag durchaus auch mal etwas niedriger ausfallen. Da stecke ich allerdings noch nicht so ganz drin, wie sowas verhandelt wird. Aber ich habe natürlich auch als Industrie die Möglichkeit zu sagen, ich prüfe mal, ob ich nicht direkt ein Leiter werde, wenn mir die Kommune zu teuer wird. Da hatte ich mich letztens noch mit einem unterhalten und der hat mir genau das erzählt. Da hat es dann dem Industrieunternehmen, dem wurde das irgendwann zu bunt, weil natürlich auch die Stromkosten und so weiter bei den Kommunen steigen. Seine Abwasserabgabe ist immer stetig angestiegen und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt habe ich einen Betrag erreicht, wo ich direkt ein Leiter werden kann, Kosten dadurch spare, Aber wenn man natürlich direkt ein Leiter ist, dann braucht man auch richtig Know-how in der Abwasserreinigung, weil dann unterliege ich ja den Mindestanforderungen auch durch die Abwasserverordnung und muss ja zu jedem Zeitpunkt gewährleisten, dass ich die einhalte. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Wenn ich indirekt ein Leiter bin, dann nimmt mir ja mehr oder weniger die Kommune alles ab. Die stellt mir das Know-how, die stellt mir das Personal, die nimmt die Verantwortung auch dafür. So, das heißt, ich muss vielleicht nur geringfügig mein Abwasser vorbehandeln und schon nimmt es die Kommune.
Also ich kenne das auch von von meinem Heimatverband, wo ich praktisch indirekt ein Leiter bin im privaten Sinne. Dort gibt es halt auch Starkverschmutzungszuschläge und einzelne Grundtarife. Ne? Sogar einzelne Unternehmen bekommen da einzelne Tarife. Und ich glaube, da geht das sogar bis 2,50 hoch. Also das sind...
Was wäre denn zum Beispiel Starkverschmutzerzuschlag? Was wäre das zum Beispiel? Was könnte das sein?
Also der Starkverschmutzerzuschlag, der ist jetzt zum Beispiel, wenn ich einen totalen hohen CSB hätte. Ja. Ja, ich sag mal, in der Ortsentwässerungssatzung, ich glaube, da liegen wir bei 800 Milligramm pro Liter, so im Schnitt. Und wenn ich jetzt sage, na gut, ich habe 1500 oder 2000 Milligramm pro Liter, dann sagt die Kommune, das ist eine Menge, da müssen wir vielleicht neue Belüftungssysteme für schaffen, da müssen wir mehr Belüftungsenergie für aufwenden. Und dann lassen die sich das bezahlen. Und dieser Starkverschmutzerzuschlag, der kann erheblich sein. Da wird das dann wirklich auch nach Fracht berechnet.
Ja, also ich kenne das auch bei mir genau zu Hause. Ist es wirklich so, da gibt es halt eine Grundgebühr, dann gibt es eine Zusatzgebühr pro Kubikmeter halt. Und dann gibt es nochmal je 500 Milligramm CSB pro Liter, gibt es dann nochmal eine Gebühr obendrauf. Und da werden dann halt regelmäßige Abwasserproben genommen. Dort bei dem indirekten Leiter ist es so, dass der seine Abwässer nicht vorklärt, nicht behandelt, sondern der schickt praktisch die Abwässer direkt zur Kläranlage, wo praktisch ein Anaerobreaktor davor ist, wo man daraus dann noch Gas und Strom erzeugt nachher letztendlich.
Ja, da sprichst du ein sehr spannendes Thema an, die Anaerobtechnik. Das ist fast untergegangen, wo Klaus mich gefragt hatte, ja, sag doch mal, wie so typische Aufbauten aussehen können. Also Anaerobtechnik ist wirklich ein spannendes Thema. Wir kennen das ja anaerobe Verfahren kennen wir auch von den Kommunen, ne? Ganz klassisch der Faulturm. In der Industrieabwasserreinigung können wir auch uns anaerobe Techniken, sage ich mal, zunutze machen. Nur mit dem Unterschied, dass wir da keinen Schlamm reinfahren, sondern dass wir direkt den CSB aus dem Abwasser nutzen. Und wir haben da unterschiedliche Systeme, das nennt man dann Anaerobreaktoren. Und da haben wir überwiegend Pellets drin. Und diese Pellets, das sind Mikroorganismen, die sich zu so einem Pellet zusammenschließen, eine gewisse Struktur erzeugen. Und da haben wir auch unter anderem die Methanbildner drin. Und die sind jetzt in der Lage, in diesem Reaktor das CSB, was mit dem Abwasser kommt, zu Methan umzuwandeln. Und das kann dann im Blockheizkraftwerk zu Strom und Wärme umgesetzt werden. Und das kann in der Industrie interessant sein, auf jeden Fall.
Also ich hätte immer noch eine Frage. Du bist ja schon viel durch die Gegend gekommen, hast wahrscheinlich auch schon viele Industriebereiche gesehen, wo Abwasser behandelt wird. Was war bisher so das Spannendste, was du erlebt hast?
Ah, da könnte ich eigentlich viel erzählen.
Ja, fang noch mal an.
Ja, ich fange mal an. Ich sag mal, ein ganz beeindruckendes Erlebnis hatte ich. Ich habe damals meine Bachelorarbeit in den Niederlanden geschrieben. Und in dem Zusammenhang habe ich auch viele Anlagen vor Ort gesehen, weil das Unternehmen, das hat vor allen Dingen die Industrie bedient mit unterschiedlichen Systemen. Und da bin ich auf einer Anlage gewesen, wo auch so ein Anaerobreaktor betrieben wird. Und was ich so super spannend daran fand, da war eine Ingenieurin, die schon seit 30 Jahren da ist. Und die Dame, die hat mit so viel Leidenschaft und Liebe über diesen Reaktor gesprochen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und sie hat das beschrieben, das fand ich auch sehr gut, das ist wirklich hängen geblieben. Wir stellen uns das ja so bei so einem Anaerobreaktor, könnte man sich das ja, so wie ich das gerade dargestellt habe, ganz einfach vorstellen. Ich habe da irgendwie meine Pellets drin, ich schicke da mein Abwasser rein und ich produziere Methangas und mache letztendlich Strom und Wärme damit. So einfach, wie sich das anhört, ist es dann in der Praxis nicht. Und das hat sie irgendwie total eindrucksvoll beschrieben. Sie hat nämlich gesagt, diese Pellets, die sind oder die verhalten sich im Endeffekt wie kleine Kinder. An dem einen Tag sind die total glücklich und an dem anderen Tag sind die total traurig. Und dieses herauszufinden, warum sind die jetzt glücklich und warum sind die jetzt traurig, da hat sie 30 Jahre lang mit viel Leidenschaft dran getüftelt und sie hat sozusagen für sich einen Weg gefunden, diesen Reaktor kontinuierlich super zu betreiben und diese Pellets zu verstehen. Und das ging sogar so weit, dass sie diese Pellets gezüchtet hat und den Überschuss an Pellets mittlerweile international weltweit verkauft. Und das fand ich super. So diese Vorstellung, ich habe einen Anaerob-Reaktor, ich kenne den, ich habe Betriebserfahrung damit und ich züchte diese Pellets und verkaufe die auch noch. Das fand ich total gut.
Ich habe mal allgemein jetzt, wo du sagst, ne? Ist aber nur eine subjektive Wahrnehmung von mir. Ich habe noch nicht so wirklich viele industrielle Abwasserreinigungsanlagen gesehen. Ich habe aber immer das Gefühl, wenn ich zu welchen gekommen sind, die sind eher viel, viel sensibler als kommunale Kläranlagen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Also ich höre dann immer zum Beispiel eine Geschichte, oh, jetzt wurde bei der Reinigung von der und der Maschine der falsche Hahn aufgedreht. Da sind, weiß nicht, 1% falsches Abwasser in die Anlage gekommen. Jetzt kippt die komplett um. Es würde ja bei einer kommunalen Kläranlage, kommt drauf an, was eingeleitet wahrscheinlich wird, aber nicht so stark passieren.
Ja, da sprichst du eigentlich ein gutes Thema an. Die industriellen Kläranlagen, die sind natürlich immer sehr von dem Produktionsprozess abhängig. Eigentlich, sage ich immer, für mich total spannend und schön, weil wenn ich den Industrieprozess, also den Produktionsprozess verstehe und auch verstehe, welche Stoffe da eingesetzt werden, dann kann ich eigentlich relativ konstant abschätzen, was kann damit passieren. Mhm. Und jetzt auf dein Beispiel zu kommen, es kommt auch hier wieder darauf an, in welcher Industrie ich bin. Es gibt beispielsweise Industrien, wo ausschließlich natürliche Rohstoffe eingesetzt werden. Also ich nenne mal ein Beispiel aus der Nitrozelluloseherstellung. Nitrozellulose wird übrigens in Farben und Lacken eingesetzt, um so eine richtig schöne glatte Oberfläche hinzukriegen. Aber um diese Nitrozellulose herzustellen, nimmt man eigentlich nur HNO3, also Salpetersäure, oder? Sage ich jetzt was Richtiges? Ja, ja, Salpetersäure und man nimmt Schwefelsäure. Und dann nimmt man eine Zellulose. HCl. Genau, HCl, genau. Und dann nimmt man eigentlich eine, jetzt hast du mich kurz rausgebracht, nein. Und dann nimmt man einfach eine Zellulosefaser und dann behandelt man das. Und daraus wird dann letztendlich was hergestellt. Aber wir haben eigentlich zwei Säuren, die es ja so natürliche Bestandteile hat. Und ich habe eine Zellulose, also eigentlich drei unkritische Bestandteile. Das heißt, am Ende das Abwasser beinhaltet vor allen Dingen Säuren. Und diese werden neutralisiert und so weiter.
Genau, da würde man mischen, würde man wahrscheinlich einen Mischenausgleichsbehälter bauen.
Genau, dann brauche ich...
Und dann entweder Kalkmilch dazu dosieren oder
irgendwas. Oder eine Lauge.
Genau. Oder Lauge, genau.
Richtig. So, und da habe ich zum Beispiel ein Verfahren, was jetzt anhand der eingesetzten Stoffe innerhalb des Betriebs überhaupt gar keine Probleme geben dürfte. Dann aber ein anderes Beispiel, zum Beispiel aus der Papierindustrie. In der Papierindustrie werden ganz viele unterschiedliche Stoffe eingesetzt. Da hat man unterschiedliche Farben zum Beispiel, um das Papier einzufärben. Da hat man unterschiedliche Additive. Und die haben natürlich auch alle, da sind wir wieder bei der Ökotoxikologie, die haben alle irgendwie eine andere Auswirkung auch auf die Organismen. Und es kommt, man würde es gar nicht meinen, aber es kommt doch häufig vor, dass zum Beispiel mit einem Gabelstapler in so ein IBC reingefahren wird oder der Kollege aus Versehen 10 Liter von einem, sage ich mal, total toxischen Stoff für Organismen irgendwie in den Kanal spült. Und dann kriege ich sehr wohl diese Probleme, die du, Daniel, gerade beschrieben hattest, auf Anlagen, dass mir alles umkippen kann. Und das ist dann super schwierig natürlich zu sagen, ja, woran hat das jetzt gelegen? Weil der Kollege wird sich wahrscheinlich nicht freiwillig melden oder er weiß es manchmal auch gar nicht und sagen, ich habe gestern 20, 30 Liter von einem extrem toxischen Stoff entsorgt.
Mhm. Allgemein habe ich immer das Gefühl, dass, du hast es ja gerade super beschrieben, ne, dass die Produktionsprozesse sind klar. Ne? Verfahrenstechniker gibt es da meistens, wir sprechen ja von relativ großen Unternehmen, da gibt es Verfahrenstechniker, die können das runterbeten, ne, wie das Produkt letztendlich entsteht. Aber wo ich immer so ein bisschen, ich sag mal, oder wo man, glaube ich, nicht so einen richtig guten Einblick nachher hat und wo es dann kritisch wird, sind wirklich mal diese Reinigungszyklen, ne? Reinigungsprozesse. Was sind da vielleicht für Rückstände in den Anlagen? Was wird ausgespült? Was wird ausgespült? Was wird in die Kläranlage dann getragen? Das sind ja dann meistens immer so die kritischen Momente, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Was kann man denn dagegen machen?
Genau, also in erster Linie ist es schon mal sehr spannend zu wissen, wie ist eigentlich mein Abwasser zusammengesetzt. Das heißt, man würde erstmal sich angucken, zum Beispiel in so einer Produktion, wo fällt überhaupt überall Abwasser an? Und dann würde man sich überlegen, welche Stoffe werden zum Beispiel bei den jeweiligen Abwasserteilströmen eingesetzt. Ich habe ein ganz tolles Bild vor Augen, und zwar bin ich mal durch eine große Brauerei gegangen und habe gesehen, wie viele Zigarettenstummel durch die Waschvorgänge rausgewaschen werden aus den Flaschen. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie viel von dem Nikotin in diesen Zigarettenstummeln noch sein kann und dass das dann in die Anlage geht. Also manchmal ist es auch wirklich die Nadel im Heuhaufen suchen, wo gewisse Probleme herkommen können. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Industrien, wo gar nicht alle Stoffe drin sind. Ich hatte ja gerade das Beispiel genannt, wo wir die Salpetersäure einsetzen und wo wir die Schwefelsäure einsetzen. Uns fehlen aber andere Stoffe. Und wir haben ja gelernt, die Mikroorganismen, die brauchen ein gewisses Nährstoffverhältnis. Und da kennen wir zum Beispiel dieses CSB zu BSB zu C zu N zu P Verhältnis. Und häufig kommt es auch in der Industrie vor, dass einer dieser Parameter zum Beispiel komplett fehlt, wie bei dem ewigen, bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, ne? Da fehlt P total. Oder es gibt auch manchmal, dass dieses Verhältnis nicht stimmt. Das heißt, ich muss dann dafür Sorge tragen, dass ich zum Beispiel ein bisschen Stickstoff dazugebe, ein bisschen Phosphor dazugebe, um die Dinge zu optimieren. Aber grundsätzlich so diese ganzen Waschvorgänge und was da alles bei passieren kann, da kann ich eigentlich nur über die Erfahrung lernen. Und das ist eigentlich genau auch das, wo ich drin arbeite, wenn Industriebetriebe sich da melden und sagen, naja, wir haben irgendwas, können wir nicht erklären, dass ich mir dann genau die Dinge angucke und dann versuche am Ende zu erklären, wo können jetzt die Probleme herkommen. Manchmal findet man sie direkt, manchmal muss man über Ausschlussverfahren dahin kommen. Es ist sehr spannend und individuell.
Aber du kommst ja dann meistens von extern in einen laufenden Prozess. Es ist ja meistens so, dass man die allermeisten Industrieanlagen schon gibt. Und du kommst halt, ist das dann so, dass du so als Feuerwehr gerufen wirst oder wie läuft das aktuell bei dir so?
Das ist ganz unterschiedlich. Also einmal, wie du es gerade gesagt hast, gibt es die Feuerwehr. Irgendwas läuft aus dem Ruder, läuft gar nicht. Keiner weiß, woran es liegt. Man sucht nach Lösungen, hat vielleicht, entweder man hat das Personal nicht, ne, ist auch ein super spannendes Thema. Nicht jede Industrie hat einen Kläranlagenmeister.
Kosten auch nur Geld.
Genau, kosten auch nur Geld. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, selbst die meisten Direkteinleiterindustrie, also wenn ich immer meisten sage, dann beschränke ich mich auf die 25 Industrieunternehmen, die ich kennengelernt habe, die haben noch nicht mal einen Abwassermeister vor Ort. Und ja, genau da kann ich ansetzen.
Also ich kenne das so, dass das meistens der Verfahrenstechniker mitmacht, ne? Also es gibt dann Produktionsverfahrenstechniker, gerade wenn das viel mit Chemikalien und so weiter zu tun hat. Und dann ist meistens der die Produktion leitet, auch für die Abwasserentsorgung. Das sehen die als Teil des Prozesses dann oft an, ne? Bis nachher das Wasser hinten abgegeben wird. So kenne ich das. Und wenn es dann wirklich abwasserspezifische Problemstellungen gibt, da holt man sich dann meistens Expertise von außen dazu. So sehe ich das. Habe ich das öfter gesehen dann zum Beispiel.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Oder zum Beispiel die technische Gebäudeausrüstung hat dann auch manchmal so einen kleinen Teil dabei. Genau, richtig. Oder häufig ist es dann so, dass man umgeschulte Elektriker zum Beispiel hat, die dann eine Nachtschicht übernehmen oder eine Tagschicht. Das ist so, was man in der Industrie ganz häufig findet. Und was auch ganz häufig passiert, das sehe ich dann immer, wenn ich da bin. Historisch ist die Industrie über die Jahre immer weiter gewachsen. Und die Kläranlage wurde irgendwann mal einmal gebaut, also unabhängig davon jetzt erstmal, ob ich indirekt oder direkt ein Leiter bin. Und dadurch, dass ich historisch immer weiter gewachsen bin, aber die Kläranlage noch funktionierte, hat man immer gedacht, ja, läuft alles super bei uns. Und irgendwann kommt aus der Produktion so eine hohe Fracht oder man hat irgendwas umgestellt, dass die Kläranlage auf einmal nicht mehr funktioniert. Und dann hat man ganz häufig diesen Fall, dass man gerufen wird, wo es dann heißt, naja, bei uns hat 20 Jahre funktioniert und jetzt auf einmal nicht mehr. Und das ist genau das Spannende, wo ich dann erstmal mir natürlich einen Überblick verschaffen muss, schauen muss, woran liegt es denn jetzt? Ist die Produktion einfach angestiegen oder wurde was geändert in der Produktion? Und ja, aber auf der anderen Seite gibt es auch Projekte, wo man sagt, wir wollen energetisch optimieren. Wir wollen was machen. Was können wir denn machen? Und da liegt vor allen Dingen bei mir im Forschungsteam die Expertise, unterschiedliche Biogasversuche zu machen im Batch oder auch halbtechnisch, um herauszufinden, wie viel Geld könnte zum Beispiel jetzt die Industrie mit dem Abwasser gewinnen, wenn sie das anaerob behandeln würde.
Mhm. Meistens haben wir einfach einen Stand. Wir geben ja für Abwasser 10 Millionen aus. Wie können wir das weniger machen? Ne, entweder ich mache einen Anaerobreaktor, damit mache ich Gas, das verbrenne ich, damit erzeuge ich Energie und senke meine Energiekosten oder speise die ein oder wie auch immer. Oder ich mache ein neues Verfahren. Ich hatte zum Beispiel bei Siemens mal den Fall, die haben Vakuumdestillationsverfahren für die Leiterplattenfertigung gehabt. Und zwar haben die so Schablonen gehabt, wo das Lötzinn immer dran gehängt hat. Und dann haben die so Waschmaschinen dafür gehabt, wo das Lötzinn wieder davon abgewaschen wurde. Und das Wasser, was zum Abwaschen genommen wurde, wurde dann vakuumdestilliert. Und dann ist das wirklich das letzte chemische Gebräu übrig geblieben. Und das mussten die für richtig, richtig viel Geld entsorgen. Und dann haben die mit der Kommune verhandeln dürfen wollen. Ja, diese Mischung hat halt 200.000 CSB und 0 BSB. Können wir das nicht mega verdünnt einleiten bei euch? Dann ist das doch super. Und so wollten die dann mit der Kommune verhandeln, weil das Entsorgen dann pro Kubikmeter 20.000 Euro gekostet hat oder sowas. Irgendwie dann solche Geschichten. Und das waren dann so Vorgänge, wie ich mal erlebt habe. Also das ist so, das war dann auch wieder der Verfahrenstechniker, der sich damit beschäftigt hat mit diesen Sachen. Also da gab es auch keinen Abwasserexperten. Ne?
Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe auch so richtige Abwasserexperten habe ich auch noch nicht bei den Industriebetrieben gesehen, wo ich war. Also ich habe einen, der ist dann aber direkt Einleiter. Und da gibt es speziell einen, der sich nur um Abwasser kümmert, der auch mit den Behörden spricht und so weiter. Ne? Aber bei den Indirekteinleitern habe ich das jetzt nicht gesehen bisher.
Was gibt es denn noch für spezielle Abwässer und Verfahren, die es im kommunalen Bereich nicht gibt? Du hast vorhin zum Beispiel Flotation gesagt. Das ist nochmal interessant. Erklär nochmal Flotation, wie das funktioniert ganz grob. Das hat man normalerweise so im kommunalen Bereich eher nicht.
Genau. Also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich in Deutschland so Flotationsanlagen eher in milchverarbeitenden Betrieben gesehen. Und in den Niederlanden, da wird das ganz, ganz viel bei Schlachtereien eingesetzt. Mhm. Vielleicht einfach zum Grundprinzip von so einer Flotationsanlage. Zuerst muss ich dafür sorgen, dass ich mit Flockungshilfsmittel unterschiedliche gelöste Abwasserinhaltsstoffe in partikuläre Formen überführe. Und dann im Idealfall habe ich ja so etwas Ausgeflocktes als Mikroflocke. Das vergrößere ich dann als Makroflocke und dann blase ich in diese Flotationsanlagen Sauerstoff oder Luft, vor allen Dingen Luft ist es ein. Und diese Luft, die bindet sich jetzt an dieses Agglomerat, was sich gebildet hat und sorgt dafür, dass dieses Agglomerat Auftrieb bekommt. Und dann habe ich eine Flotationsanlage, wo im Endeffekt viele dieser gelösten Inhaltsstoffe in Partikuläre überführt wurden, die ich aufschwemmen kann. Und die schwimmen dann oben in dieser Flotationsanlage auf und werden dann regelmäßig über so einen Räumer von dieser Flotationsanlage abgezogen. Und dann gibt es so Überfallkämme, wie wir das ja auch aus dem kommunalen Bereich kennen, wo dann sozusagen das Abwasser abläuft und gewisse Inhaltsstoffe nicht mehr hat. Also man kann zum Beispiel den CSB damit reduzieren. Man kann aber auch so sehr gut Fette rausbekommen. Also Fette haben ja schon an sich, jeder kennt es wahrscheinlich, ne? Fett schwimmt oben. Wenn wir Öl in Wasser zum Beispiel geben, dass dieses Fett dann nach oben aufschwimmt, Jetzt ist es zum Beispiel so, bei Geflügelschlachtereien, da habe ich auch teilweise größere Fettstücke, die nicht unbedingt direkt diese Aufschwimmeigenschaften haben. Aber durch diese ganzen feinen Luftblasen, die ich in das Wasser eingebe, die haften sozusagen dann an dieser Außenhülle und bringen das Ganze zum Aufschwimmen. Und so kann ich das entsorgen, beziehungsweise aufschwimmen, abziehen und dann entsorgen den Schlamm daraus.
Das ist ja ein physikalisches Verfahren, kann man sagen, ne?
Ja, genau.
Physikalisches. Dann gibt es ja noch mechanische Verfahren. Da kennen wir im kommunalen Bereich zum Beispiel Rechen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Rechen. Was gibt es denn zum Beispiel für mechanische Verfahren im Industrieabwasser, was man vielleicht im kommunalen nicht so kennt?
Was könnte man da sagen? Da muss ich auch mal überlegen.
Es gibt ja zum Beispiel das Thema, du hattest von Umkehrosmose gesagt, oder zum Beispiel das Thema, wie heißt das, wenn man das, es gibt doch diese Ultrafiltrationsgeschichten.
Genau.
Kann man das als mechanisch sehen? Nee, das ist wieder, doch, kann man eigentlich im weitesten Sinne auch so sehen vielleicht?
Ja, oder physikalische Verfahren. Also ja. Müsste ich jetzt auch so aus meiner Erfahrung heraus, würde mir jetzt auch erstmal nicht mehr einfallen, müsste ich dann auch tatsächlich nachlesen.
Dann haben wir ganz oft chemische Verfahren. Du hast ja schon das mit der Neutralisation gesagt. Das ist ein ganz häufiges Verfahren. Ne, gerade wenn Metallverarbeitung oder so ist, Schwermetalle zum Beispiel, wenn rausgefällt, oder auch pH-Werteinstellung. Ne? Gerade weil ja auch die Vorgabe der Satzung, hatten wir ja vorhin ganz oft gesagt, der pH-Wert muss zwischen 5 und 9 sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Lebensmittelindustrie bin, ne, ich ja meine Abwasseranlagen immer im Wechsel basisch und sauer reinigen, ne?
Genau, richtig.
Und das könnte ich natürlich teuer neutralisieren. Meistens machen die Industriebetriebe das so, dass sie irgendwie morgens sauer und abends basisch reinigen und das Wasser dann zusammenführen und dann, dass sich das gegenseitig neutralisiert, das ist dann günstiger.
Genau, das wäre ja jetzt so ein klassisches Misch- und Ausgleichbecken, ne?
Genau.
So, das ist letztendlich auch das, was ich häufig mache, dass man überlegt, wie kann man Abwasserteilströme geschickt miteinander, sage ich mal, vermischen, um Kosten einzusparen, wie du es gerade sehr gut beschrieben hast. Also vielleicht noch so ein bisschen zu den mechanischen Verfahren, was mir da noch so ein bisschen eingefallen ist. In der Industrie gibt es das häufiger auch noch, dass man vielleicht deutlich andere Siebe einsetzt. Mhm. So, dass man, also wir kennen ja ganz klassisch unseren Rechen, der ja eine gewisse Spaltweite hat. Und da gibt es in der Industrie häufiger auch nochmal Anlagen, oder was heißt häufiger? Aber die ein oder andere Anlage kann da durchaus was anderes noch verwenden.
Mhm. Ich habe mal noch eine interessante Frage, ne? Was macht denn Tesla? Kann man ja mal so fragen, ne? Das ist ja auch vielleicht die Zukunft. In Deutschland oder keine Ahnung, von den ganzen Automobilindustrie, die wir haben. Wie sieht das denn zukünftig aus mit Akku, mit der Herstellung von Akkus? Wie sieht da die Abwasseraufbereitung aus? Hast du da schon
Erfahrungen sammeln können? Elon Musk ja sagt, da ist ja viel zu viel Wasser hier und das ist ja alles kein Problem. Ich weiß nicht, kennst du dich damit aus? Das wäre ja auch.
Also ich muss ehrlich sagen, in der Akkuherstellung bin ich noch nie gewesen. Man müsste mal überlegen, wo dann da genau Abwasser anfällt, welche Stoffe da drin sein könnten. Aber kann ich jetzt so noch nichts zu sagen. Also ich bin noch nie bei einem Batterie- oder Akkuhersteller gewesen und habe auch, meine ich, in der Literatur da noch nie was drüber gelesen. Aber guter Hinweis, vielleicht müsste ich mir das mal angucken. Das ist eigentlich ein spannendes Thema, ne? Kommt ja jetzt so richtig auf.
Auf jeden Fall, ja.
Auch im Recyclingverfahren, ne? Wo fällt da vielleicht Abwasser an? Welche Belastung könnte das haben? Aber klar, so Schwermetalle und sowas, das kriegt man natürlich raus, muss man ja auch, ne? Mit unterschiedlichen Verfahren, Entgiftungsverfahren. Oder es gibt ja auch elektrochemische Verfahren, wo Stromspannungen angelegt werden, die dann Partikel in gewisse Richtungen lenken und man das so aus dem Abwasser entfernen kann.
Ganz, ganz vielen Dank schon mal für den Eindruck. Wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde rum. Würde ich auch sagen, dass wir zum Ende so langsam kommen. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Fragen, kurze, die du kurz beantworten kannst. Ist ja immer so eine Diskrepanz, ne? Also wenn ich jetzt die öffentlichen Kanalnetzbetreiber frage, wie siehst du das? Industrielles Abwasser, Reinigung durch den Indirekteinleiter oder Reinigung durch den öffentlichen Kläranlagenbetreiber? Ich sag mal, Hashtag Umweltschutz.
Würde ich sagen, kommt drauf an.
Okay. Worauf kommt es denn an?
Worauf?
Das muss man schon mal.
Achso, das ja, muss ich dann.
Also, wir haben ja deutliche Unterschiede, wenn man auf eine Kläranlage im kommunalen Bereich. Das ist jetzt wirklich mal ein interessanter Punkt. Wir haben ja, man denkt ja immer Industrie, Hightech. Ist das denn im Abwasserbereich auch so? Wie ist deine Erfahrung?
Ja. Also meine Erfahrung bisher ist eigentlich so, dass im industriellen Bereich man eher dem Hightech hinterherläuft. Also sehr häufig haben wir noch ganz einfache Steuerungstechnik, so wie wir das auf kommunalen Anlagen kennen. Das gibt es im industriellen Bereich auch, aber nicht so häufig wie im kommunalen Bereich. So ist zumindest meine Einschätzung.
Ist das so, weil man sagt, das kostet nur Geld, wenn wir hier Geld investieren, dann verdienen wir kein Geld. Deswegen funktioniert doch noch, lass den alten, natürlichen Kram noch stehen.
Genau.
Hört sich jetzt böse an, aber...
Genau. Hat aber auch alles Vor- und Nachteile. Also zum Beispiel, wenn ich sehr viel digitalisiere und sehr viel auch über Internet kommuniziere, mache ich mich auch für Hacker angreifbar. Also Hackerangriffe auf Kläranlagen, industrielle Kläranlagen, passiert häufiger, als man denkt. Die drohen dann sozusagen, wir fahren die ganze Anlage kreuz und quer, wenn ihr uns nicht den Betrag X überweist. Somit hat in der Industrie es manchmal auch Vorteile, wenn man noch mit unterschiedlichen mechanischen Reglern arbeitet, die halt nicht mit dem Internet verbunden sind. Mhm. Ganz genau. Aber klar, wenn ich die Expertise als Industrie nicht habe und auch nicht aufbauen möchte, dann ist sehr wahrscheinlich die Indirekteinleitung für unseren Gewässerschutz, und das ist ja unser oberstes Ziel, was wir haben, die bessere Wahl. Wenn ich mich als Industrie aber damit beschäftigen möchte, Know-how aufbauen möchte, flexibel in die Zukunft gehen möchte, dann ist der Direkteinleiter gar nicht so verkehrt.
Und auch kostenseitig könnte es interessanter sein, zumindest den Anschein zu erwecken, wenn die Einleitpreise bei der Kommune zu hoch sind, das dann doch selber zu übernehmen. Also ich habe es auch schon ganz oft überlegt gehabt, dass man als Industrie einfach gedroht hat, wir machen Direkteinleitung, wenn ihr jetzt hier nicht bei eurem... Und ich habe auch schon überlegt, schon gesehen, dass Industrieeinleiter das auch durchgezogen haben. Ja. Die dann gesagt haben, komm, mir alles zu teuer bei euch, mach selber.
Das ist doch super. Oder auch nicht. aber nicht, dass wir jetzt noch zu sehr auf die Frage. Wir haben ja schon die eine Stunde überschritten. So, jetzt nochmal. Nochmal eine nächste Frage. Kurz und knappe Antwort. Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Parameter, den der öffentliche Kläranlagenbetreiber überwachen sollte bei seinen Indirekteinleitungen?
Boah, der wichtigste Parameter. Ich würd sagen, wahrscheinlich... Auch wieder kommt drauf an, welche Industrie es ist. Wenn es zum Beispiel eine Galvanik ist, würde ich mir definitiv die Schwermetalle angucken. Aber sonst ist wahrscheinlich für mich am interessantesten CSB, BSB5.
Alles klar. Ist für dich ein Gastronomiebetreiber ein industrielles Unternehmen mit einer industriellen Abwasserbehandlung?
Auf jeden Fall.
Sehr schön.
Also da kommen manchmal ziemlich große Probleme her. Ne? So selbst die Gastronomie, die hauen die Fette, ich möchte jetzt keiner Gastronomie zu nahe treten, aber teilweise werden die Fette einfach rein ins Abwasser, und die Mengen, also selbst kleine Gastronomiebetriebe können eine kommunale Kläranlage ganz schön ärgern.
Was würdest du lieber betreiben? Eine kommunale Kläranlage mit 10 großen Indirektanleitern oder eine große industrielle Kläranlage?
Dann würde ich auf jeden Fall die kommunale Kläranlage mit den 10 großen Indirektanleitern nehmen, denn das ist, glaube ich, eine ziemlich große Herausforderung.
Alles klar. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Damian.
Nochmal geile Fragen, Daniel.
Hast du noch mal irgendwelche letzten Worte an unsere Zuhörer, Damian?
Auf jeden Fall. Abwasserreinigung macht Spaß. Industrieabwasserreinigung macht Spaß. Ich glaube, wir machen alle einen tollen Job und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen für das Thema begeistern. Und ich habe mir auch was Cooles überlegt, denn der Klaus, der bringt ja immer so einen schönen lateinischen Satz am Ende, ne? Und ja. Das passt ja auch zu deiner Einfrage. Ein Spruch ist mir im Studium hängen geblieben, wo ich gesagt habe, den will ich ein Leben lang wissen. Das ist Dosis Sola Facit Venenum. Paracelsus 1532 hat es gesagt und es ist, die Dosis macht das
Gift. Die Dosis macht den, hätte ich jetzt auch gesagt.
Und das,
die Menge macht.
Und das ist letztendlich ja auch für uns in der Industrieabwasserreinigung das Spannende und als Indirekteinleiter dann für die Kommunen auch.
Ich bin begeistert, wir haben noch einen Titel für die Folge. Klaus, noch irgendwelche letzten Worte?
Ja, nein, wir müssen noch eine Frage noch stellen. Das hören wir schon noch von Damian, wenn man dich jetzt kontaktieren wollen würde, die Kontaktdaten werden wir ja bestimmt in den Shownotes wieder reinsetzen. Das heißt, ich als Industrieeinleiter könnte dich auch kontaktieren und du könntest mir dann helfen, meine Abwasserreinigung in den Griff zu kriegen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
So. Und dann findet ihr den Damian in den Shownotes und damit sind meine letzten Worte. Daniel,